dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger! Der Pass! Guerrero! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill in die Ecke gekommen.
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm. Ich sitze in Berlin. Sebastian ist irgendwo auf diesem Planeten und ich habe gelernt, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Ich werde nicht sagen, von wo aus ich dich jetzt gerade oder wo du dich gerade befindest, sondern du darfst das selber tun. Somit kann ich nicht falsch liegen. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Ja, diesmal melde ich mich aus Italien und ich sitze hier im Hotel in Finale Ligure und blicke aufs Mittelmeer. Und noch ist das Wetter gut, es soll aber schlechter werden.
Ciao.
Ja, genau. Aber das lässt sich hier aushalten. 18 Grad, also ich bin nicht unzufrieden. Aber ich glaube, in Deutschland ist es auch relativ warm heute.
Ja, selbst in Berlin. Es ist zwar weiterhin grau und ekelhaft, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Sebastian hat sich seine Mittagspause genommen, um diese kurze Folge hier aufzunehmen. Wir haben ja schon am vergangenen Dienstag gesagt, es gibt so viele Themen, die wir noch aufarbeiten müssten. Denn die Woche, in der wir krank waren, hat der VfB sich mal wieder thematisch komplett frei entfaltet. Lass es mich so sagen. Es ist jetzt aber so, wir haben eben nur eine Stunde Zeit und dementsprechend müssen wir uns wieder auf diverse Sachen fokussieren und möchten darauf vertrösten, dass wir dann in der nächsten Woche uns tatsächlich mit der U21, der U19, den VfB-Frauen, der Leichtathletikabteilung und allem anderen beschäftigen werden. Und heute soll es so ein bisschen um das gehen, was ja immer unmittelbar bevorsteht, sprich eine Länderspielphase, über die wir noch reden müssen. Und Sebastian, ich glaube, das hast du auch inzwischen mitbekommen, selbst in Italien, es wird demonstriert am kommenden Sonntag. Die Fanszenen vereinigen sich und demonstrieren. Darüber müssen wir sprechen.
Ich habe schon mitbekommen, dass am 16.11. in Leipzig Fußballfans demonstrieren und Fußballfans aller Clubs hoffentlich in ihren Trikots ihrer Vereine, und damit es halt ein möglichst buntes Bild gibt und auch das Bild abgibt, einer der Realität, die die Fußballfans in Deutschland immer abbilden. Das ist ein bunter Haufen und die kämpfen dafür, dass ihre Freiheiten nicht noch weiter beschnitten werden.
Und was ich auch noch ganz kurz sagen möchte, wenn ihr euch wundert und nur über den Podcast hier gerade beiwohnt, Sebastian ist heute wirklich nur mit einem Oldschool-Mikrofon ausgestattet. Anders ist es aber nicht möglich, diese Ausgabe aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ab der kommenden Woche dann wieder gewohnte Audioqualität, wenn man das so nennen will. Gut, lass uns über die Länderspielphase sprechen. Und mir ist aufgefallen, die Nationalmannschaft war uns VfB-Fans ja lange egal. Dann gab es den VfB Deutschland. Inzwischen wird der VfB vom Bundestrainer einfach nur noch gemobbt, habe ich so das Gefühl. Deswegen frage ich dich gleich mal, wie ist denn die Interessenslage im Hause Rose? Wird da das Spiel der deutschen Nationalmannschaft noch würdig zelebriert?
Nee, also no VfB, no party. Also nee, mir geht es schon lange eigentlich am Arsch vorbei, kann ich wirklich so sagen. Und natürlich, als dann super viele VfB-Spieler dabei waren, nicht mehr, da waren wir ja quasi gezwungen zu gucken, es hat auch richtig Spaß gemacht. Aber jetzt aktuell, muss ich sagen, ist die Relevanz der deutschen Nationalmannschaft so in meinem Tagesablauf dann doch relativ gering.
Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat bei mir ungefähr ähnlich Aura wie Stefan Raab oder der Stadionsprecher von Leipzig. Also es ist irgendwie over, hat man so das Gefühl. Ich habe auch null Bock drauf. Ärgert mich ein bisschen, weil ich muss zugeben, als Nagelsmann übernommen hat und das Ganze irgendwie dann auch mal nach einer gewissen, ja, sag mal, Eingewöhnungsphase umgekrempelt hat, hatte ich echt Bock drauf. Und das ist mittlerweile komplett dahin. Ja, und ich finde auch, die Mannschaft spielt halt Arsch. Also deswegen kann man vielleicht auch die nächste Frage schon stellen. Möchte man Angelo Stiller oder Maxi Mittelstädt oder Dennis Undav überhaupt wünschen, Teil dieser toten Veranstaltung zu sein?
Also ich wünsche mir natürlich auf jeden Fall, dass sie mit zur WM fahren. Und da ist es natürlich unabdingbar, dass sie halt vorher ein paar Länderspiele bekommen. Aber wenn das so ist, dass sie halt hinfahren und keine Minuten bekommen, dann denke ich, ist es halt sinnvoller, auch für uns, dass sie halt in Stuttgart bleiben und trainieren und dann dem VfB das geben, was sie der Nationalmannschaft nicht geben können, weil sie nicht nominiert werden.
Ja, oder regenerieren, das tut, glaube ich, auch mal ganz gut. Und das muss man sagen, also natürlich für die Spieler selbst wäre eine Nominierung für die Weltmeisterschaft, mit Sicherheit das allergrößte und das gönne ich ihnen auch. Aber das sind jetzt Spiele gegen Luxemburg und gegen die Slowakei. Also das ist jetzt nicht der Klassiker gegen England oder Frankreich oder gegen Italien. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass ein Maxi Mittelstädt und ein Angelo Stiller so ein Stück weit auf den Kader blicken und sich die Frage zurechtstellen, warum bin ich eigentlich nicht mit dabei? Oh, ja. Was ist eigentlich das Problem? Und deswegen haben wir uns mal überlegt, wir gucken uns mal die aktuellen Duelle oder Trielle oder wie auch immer auf den unterschiedlichen Positionen an, um vielleicht auch nachvollziehen zu können, warum ein Maxi Mittelstädt aktuell nicht nominiert wird. Ja? Deswegen dein Eye-Test, was würdest du denn sagen? Wer ist denn da gerade in deinem persönlichen Ranking, wenn du versuchst, mal die VfB-Brille etwas abzunehmen, auf der Linksverteidigerposition der deutschen Nationalmannschaft ganz weit vorne?
Ja, für mich ist es schon Maxi Mittelstädt, weil er defensiv halt super stabil ist und mir in der Offensive halt auch was gibt. Vielleicht gibt mir ein David Raum in der Offensive ein bisschen mehr, aber die Stabilität, die mir Mittelstädt auf der linken Seite dann gibt, die wäre mir, glaube ich, wichtiger. Und deswegen sehe ich ihn natürlich da ganz klar vorne.
Ja, würde ich auch so sagen. Wir haben trotzdem mal die Y-Scout-Daten mit reingenommen und ihr seht sie jetzt auch in den Slides. Und da sieht man halt, also Maxi ist gegen den Ball seinen Kontrahenten klar überlegen. Ja, er hat mehr erfolgreiche Defensivaktionen, er gewinnt mehr Luftzweikämpfe, er blockt und fängt mehr Bälle ab. Offensiv hast du ja gesagt, hast du ein bisschen das Gefühl, dass der Raum mehr Wind macht, aber es ist relativ ausgeglichen, wenn man sich das so anguckt. Ja, also es ist nicht so, dass Maxi da komplett abkackt oder so. Was man sagen kann, ist, dass Mittelstädt nicht mit der Dynamik in Richtung Strafraum zieht, wie die anderen beiden, also Dribblings und progressive Läufe. Da haben die zwei anderen einfach die Nase vorne. Ist so, bei der Flankenqualität ist meiner Meinung nach Maxi wieder absolut auf der Eins. Und was ich auch noch spannend finde, bei Ballberührungen im Strafraum finden wir Maxi dann ganz vorne wieder. Also das heißt, er dribbelt sich vielleicht nicht in den Strafraum, aber es gelingt ihm immer wieder im Strafraum aufzutauchen und von da aus natürlich auch gefährlich zu werden. Beim VfB sind das dann Passstaffetten oder Verlagerungen oder eben Tiefenbälle, die von den Spielern auf den Halbspuren gespielt werden. Also du kannst ihn schon so einsetzen, dass er auch nach vorne eine gewisse Power entwickeln kann, ja. Und dann möchte ich noch das Passspiel ansprechen, weil das ist ja auch etwas, könnte man denken, was Julian Nagelsmann besonders wichtig sein sollte. Und da siehst du halt, okay, also was die Pässe angeht, ist Maxi absolut der King unter den dreien. Also viele Schlüsselpässe, viele Pässe ins letzte Drittel und in den Strafraum. Als ich mir die Stats so angeschaut habe, fiel es mir wirklich immer schwerer zu verstehen, warum man Maxi Mittelstädt nicht mitnimmt. Ich habe dafür wirklich keine Erklärung. Die einzige, die ich noch finde, ist das Thema Vorlagen. Und da siehst du halt, dass ein David Raum mehr Vorlagen zusammenbekommen hat als Maxi Mittelstädt. Auf der anderen Seite hat er, also Maxi, auch inzwischen schon 2 Assists. Und wie wäre es gewesen, wenn der VfB vorne einen kopfballstarken Stürmer hätte? Ja, also dann hätte er wahrscheinlich auch schon 4 oder 5 durch seine Flankenqualität. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen und du hast gesagt, du hast keine Erklärung dafür und ich finde, dass auch Julian Nagelsmann keine Erklärung dafür hat, denn die Erklärung, die er hat oder die er äußert auf Pressekonferenzen, machen für mich irgendwie keinen Sinn. Also das erschließt sich mir nicht logisch, was er damit meint und insofern kann ich es mir auch nicht erklären, warum halt Maxi Mittelstädt derjenige ist, der nicht mitfährt.
Ähnlich interessant war auch die Erklärung zur Nichtnominierung von Angelo Stiller. Also da gab es die Pressekonferenz. Ich glaube, am Montag war es und da wurde ja zu Recht nachgehakt, warum ein Angelo Stiller nicht mit dabei ist. Und bevor wir darüber diskutieren, würde ich vorschlagen, wir hören uns erstmal den Bundestrainer an, wie er das Ganze erklärte, über 2 Minuten. Aber vielleicht sind wir danach ein bisschen schlauer.
Ja, ich hatte da einen sehr guten Austausch mit Angelo und auch mit Sebastian. Die Dinge, gerade was den Spieler betrifft, muss ich das erklären, was einen Trainer angeht, nicht zwingend, muss ich das nicht, aber ich mache es gerne, weil ich einen guten Draht habe zu Sebastian und habe ihm auch gesagt, dass ich in keinster Weise böse bin über die Äußerung nach dem Spiel, egal von wem, ob das jetzt von Fabian war, von ihm, von Dennis, Anschau hat nichts gesagt. Ich glaube im Grunde, was sollen sie auch sagen? Also es ist ja auch ihr Spieler und es ist ein sehr wichtiger Spieler von VfB, der jetzt in den letzten Wochen auch ich die 4 Wochen vor dem letzten Lehrgang nehme, wo er noch dabei war, da war es deutlich unverdienter, dass er dabei war, als jetzt der Fall wäre, ja, weil jetzt seine Entwicklung schon wieder deutlich in die richtige Richtung geht. Die Botschaft habe ich ihm auch mitgegeben, dass er eine deutlich stabilere Saison wieder spielt als die 4 Wochen vor der Oktobermaßnahme. Trotzdem habe ich eingangs gesagt, dass es ein bisschen um Thema Gleichgewicht geht und wir haben auf den beiden Sechserpositionen mit Felix Mescher, der eine sehr, sehr gute Saison spielt und Alex Pavlovic, der bei der Mannschaft spielt, die gerade in ganz Europa sicherlich die stabilste ist, sehe ich die einfach einen Tick vorne dran gerade. Ja, und wir haben dann auf den offensiveren Positionen mit Nadim und Leon welche, die wir einfach eben, wie ich schon gerade gesagt habe, ein bisschen offensiver sehen. Und dann hatten wir im letzten Lehrgang leider 5 Sechser dabei und davon haben 3, übrigens auch Angelo Stiller, 3-mal keine Sekunde gespielt. Da habe ich ganz wenig Nachfragen dazu gekriegt, war ich ein bisschen irritiert. Jetzt kommt die Nachfrage, da hatten wir einfach zu viel Sechser dabei und da passt das Gleichgewicht dann nicht. Und deswegen haben wir jetzt die Struktur ein bisschen anders. Wir haben jetzt jede Position genau doppelt besetzt. Und wenn dann ein Felix Mescher, der in Dortmund eine sehr stabile Saison spielt, und ein Alex Pavlovic, der bei Bayern eine sehr stabile Saison spielt, in allen wichtigen Spielen von Beginn an spielt, immer eine tragende Säule ist auf der Position, da sind die gerade den Mühe vorne dran. Und deswegen ist Angelo nicht dabei. Was heißt für seine Perspektive? Ja, es ist jetzt für diesen Lehrgang schwierig. Er hat jetzt ein paar Tage auch nach den anstrengenden Wochen auch für ihn international und national durchzuschnaufen und dann weiter seine steigernde Form wieder auf den Platz zu bringen. Und dann gibt es im März eine neue Nominierung und dann schauen wir weiter. Ist auf jeden Fall nicht die Tür zu und auch kein Riesendrama. Und nochmal, dass der VfB sich äußert und sagt, dass sie es nicht verstehen, hoffe ich, dass sie das tun. Weil wenn sie gesagt hätten, ja, es verdient, dass der Anstrich dabei ist, die Pfeife, dann hätte ich mir Gedanken gemacht. Also was sollen sie auch sagen? Ist genau richtig, wie sie alle reagiert haben. Die sollen ihren Spieler schützen, weil er ein guter Spieler ist und ein sehr wichtiger Spieler für sie.
Also was ich nachvollziehen kann, ist, dass Julian Nagelsmann jetzt keine 3, 4, 6er mitnehmen möchte und die meisten davon auf die Bank setzen will. Und wir sehen es in den Statistiken und Julian Nagelsmann hat es ja auch ausgeführt, in den letzten 3 Länderspielen saß Angelo Stiller halt auf der Bank. Ja, und das muss er sich ja eigentlich auch nicht geben. Gegen die Slowakei Anfang September durfte er 60 Minuten spielen. Das war, glaube ich, dieses 0-2, das Unrühmliche. Aber zum Beispiel auch beim Nations League Final Four Turnier war er nicht mit dabei. Verletzungsbedingt muss man dazu sagen. In den beiden Viertelfinalspielen gegen Italien spielte er einmal von Beginn an und wurde dann auch ungefähr nach 60 Minuten rausgenommen. Im Viertelfinal-Hinspiel saß er nur auf der Bank. Also zusammengefasst kommt Stiller in diesem Jahr bei 8 Länderspielen auf 2 Einsätze, jeweils über ungefähr 60 Minuten. Hast du den Eindruck, dass Angelo Stiller wirklich so wichtig ist in Julian Nagelsmanns Planungen, wie das zeitweise mal den Anschein machte?
Ich befürchte nicht, weil du hast die Statistik jetzt ja gerade aufgezählt. Er ist dann Ergänzungsspieler, der ein paar Minuten bekommt, der ganz, ganz selten startet. Also ich glaube, er steht bei Julian Nagelsmann nicht so hoch im Kurs wie bei uns. Und die Wichtigkeit, die er für den VfB hat, hat er für die Nationalmannschaft noch nicht. Und da kann ich die Erklärung auch nachvollziehen, dass er jetzt sagt, ich nominiere keine Spieler, damit sie halt bei mir auf der Bank sitzen die ganze Zeit, weil dann ist er wirklich im Verein besser aufgehoben, kann regenerieren und trainieren. Ich finde es schade, aber das kann ich zumindest mal nachvollziehen.
Ja, ich fand es auch irgendwie logisch, dass er Udraogo nachnominiert hatte, nachdem ja Amiri sich abmeldete mit einer Verletzung. Denn auch das hat Nagelsmann ganz gut auf der Pressekonferenz erklärt. Er möchte die Jungs, die vielleicht dann bei der WM dabei sein könnten, wie zum Beispiel ein Elmala oder ein Udraogo, einfach vorher auch mal sehen, mit den Arbeiten direkt, nicht nur über Scouting, nicht nur über Daten, nicht nur über Erzählungen, sondern er möchte mit den Jungs direkt in Berührung kommen. Und da hast du jetzt eigentlich nicht mehr viel Zeit. Deswegen verstehe ich, dass man dann sagt, okay, Amiri fällt aus, ich nominiere Stiller jetzt nicht nach, sondern hol mir den Udraogo dazu. Und ich habe mir jetzt einen Angelo Stiller natürlich geschnappt, Joshua Kimmich, der ja auch ausfallen wird, aber nichtsdestotrotz mit Sicherheit eine gewisse Relevanz hat auf der 6. Dann haben wir Leon Goretzka, Pavlovic, Mecher und eben Udraogo. Amiri habe ich jetzt mal rausgelassen, weil ich jetzt wirklich gezielt Spieler mit Angelo Stiller vergleichen möchte, die auch bei der Nationalmannschaft mit dabei sind. So, dann gucken wir mal. Also für mich sind die 2 Hauptkonkurrenten sozusagen von Angelo Stiller tatsächlich Pavlovic und Mecher. Und bei Mecher, so schwer es mir fällt, muss ich zugeben, der spielt wirklich eine gute Saison. Ja, also gegen den Ball ist Felix Mecher klar vor Angelo, das zeigen die Daten. Pavlovic sehe ich da nicht unbedingt im Vorteil. Da würde ich sogar sagen, dass Stiller vor Pavlovic steht. Da hat sich Angelo auch wirklich super entwickelt, muss man sagen. Also das war ja wirklich ein Problem, als er zum VfB kam, dass er selten in die Grätsche ging, dass er gegen den Ball nicht so gut war. Da hat sich eine Menge getan, da ist er besser geworden. Was Abschlüsse und so weiter angeht, auch da macht Mecher vieles gut, Stiller und Pavlovic ungefähr auf Augenhöhe. Interessant wird es, wenn es um das Kreieren von Chancen geht, weil da ist Stiller für mich ganz klar vor Mecher und Pavlovic, jedenfalls, wenn ich die Daten jetzt ranziehe. Ja, das lässt sich alles statistisch belegen. Ja, und selbst bei den Kennzahlen, die Pavlovic für sich claimen kann, ist Stiller nicht weit weg. Ja, also unterm Strich würde ich sagen, es gibt natürlich den Spieler Joshua Kimmich, der, glaube ich, am meisten dazu beiträgt, seine Jungs in gute Situationen zu bringen, in gute Abschlusssituationen. Aber dann bist du eigentlich schon bei Stiller, also als Spieler, der viel initiiert. Unter diesem Aspekt, was ja auch wichtig wird gegen einen Gegner wie zum Beispiel die Slowakei, ich glaube Luxemburg, da müssen wir uns keine Sorgen machen, da könntest du theoretisch auch, ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, um hier irgendjemanden abzuwerten, aber du weißt, was ich meine, aber ja. gegen die Slowakei werden dir solche Spielertypen gut tun wie ein Angelo Stiller. Und wenn ich mir das dann so angucke, welche Werte ich hier praktisch vorweisen kann, dann verstehe ich es wiederum nicht zu 100%, dass man Angelo Stiller nicht mitnimmt und dafür einen Pavlovic, was ich aber nachvollziehen kann, nachdem ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, ist, warum man zum Beispiel einen Matcher, einen Angelo Stiller vorzieht. Das macht für mich schon eher Sinn. Also für mich ist das Wichtigste tatsächlich, dass unsere Jungs so gut Fußball spielen, dass sie in der Lage sind, dann bei der WM für Deutschland eine Rolle zu spielen, weil das bedeutet im Zweifel ja auch, dass der VfB Stuttgart eine relativ erfolgreiche Saison spielen wird.
Ich wollte es gerade sagen, wenn die Kandidaten, die wir haben, wieder eine überragende Saison spielen und am Ende vielleicht den Pokal verteidigen, dann wird Nagelsmann nicht an ihnen vorbeikommen und das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Also beides eine gute Rolle zu spielen und weit zu kommen und auf jeden Fall in der Form zu bleiben, dass Julian Nagelsmann schlichtweg nicht mehr an ihnen vorbeikommt, wenn es um die WM-Nominierung geht.
Und was man nicht vergessen darf, also ich glaube, die Pause, die tut uns aktuell echt gut. Also wir haben jetzt so viele Spiele gehabt und gerade für den Kopf, das hört man ja immer wieder von den Spielern, vom Trainer, von Menschen, die nah dran sind. Für den Kopf ist das wirklich eine enorm hohe Belastung. Also für die Beine mag das alles noch irgendwie halbwegs verkraftbar sein, aber kognitiv, mental passiert da ganz, ganz viel. Und ich glaube, unseren Jungs tut es aktuell tatsächlich mal gut, etwas länger abzuschalten. Ich finde es auch krass, dass man 6 Tage jetzt pausiert. Ja, ich hoffe, dass die nicht zu sehr runterfahren und dann Probleme haben gegen Dortmund. Wir werden das natürlich dann beobachten. Aber prinzipiell finde ich es erstmal gut, dass man jetzt durchschnauft und sich die beiden Spiele vielleicht ersparen kann. Ich hätte es nur gut gefunden, wenn die Erklärungen ein bisschen nachvollziehbarer gewesen wären, weil das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja, wenn du klar benennen kannst, das und das ist es und die Vorteile haben gerade Spieler wie ein Matcher, wie ein Pavlovic, macht das für mich schon in der Sachen Außendarstellung auch nochmal einen Unterschied. So kriegt Nagelsmann viel Hate ab, zu Recht aus meiner Sicht, und hätte sich da vielleicht ein bisschen was ersparen können, indem er das Ganze ein bisschen besser einordnet und erklärt, warum ein Angelo Stiller ihm momentan nicht das geben kann, was wir eigentlich meinen, Angelo Stiller einer Fußballmannschaft geben können sollte.
Ich sehe es ja genauso wie du. Die Art und Weise ist ein bisschen seltsam. Und wie gesagt, er ist souverän als Bundestrainer. Und wenn er sagt, ich will aber im Mittelfeld Spielertyp XY und das ist Angelo Stiller für mich nicht, dann haben wir das alle zu akzeptieren. Aber die bisherigen Erläuterungen sind komisch und die Wertschätzung gegenüber den Spielern könnte sicherlich größer sein.
Wenn wir dann mal schauen, wer sonst noch so mit dabei ist und das Vergnügen haben darf, die nächsten beiden Spiele zu bestreiten, dann sehen wir, es sind nur noch 2 VfBler. Einmal Alex Nübel, der wird zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit zum WM-Kader gehören, aber wenig Minuten bekommen jetzt in den nächsten beiden Qualifikationsspielen. Jamie Leveling, das hat mich fast schon gewundert, weil ich finde, der muss ein bisschen aufsatteln. Den fand ich zu Beginn der Saison gut, danach eher durchschnittlich, was natürlich auch mit ein paar Problemen zu tun hatte, gesundheitlichen. Vielleicht ist ja auch Finn Jeltsch noch einer, der auf den Zug mit aufspringt, aber aktuell wird der für die U21 gebraucht und darf am heutigen Abend in Fürth gegen Malta auflaufen. Am Dienstag geht's dann gegen Georgien. Auch die deutsche U20 wird von VfB-Spielern ja verstärkt, möchte ich fast schon sagen. Noah Darwich und Max Herbert sind am Start. Die spielen heute gegen Rumänien, am Montag dann gegen Italien. Und Cema und Lazar Jovanovic sind ebenfalls für ihre U-Mannschaften unterwegs. In dem Fall beides mal die U21. Spanien trifft in der EM-Quali am Freitag auf San Marino und am Montag auf Rumänien. Und Serbien bekommt es mit Tschechien und den USA zu tun. Aus dem Profikader haben wir dann noch Bilal El Kanous, der heute mit Marokko auf Mosambik trifft und am Montag dann auf Uganda. Und Luka Rakes, Sebastian, kämpft mit der Schweiz noch um die WM-Qualifikation.
Das heißt, die müssen noch Punkte holen und ich glaube gegen Schweden und gegen Kosovo hast du aufgeschrieben, oder?
Ja, richtig. Also ein paar Pünktchen fehlen der Schweiz noch, dann sind auch die bei der WM dabei. Tabellenzweiter Kosovo ist eine kleine Überraschung. Gegen Schweden würde ich jetzt meinen, wird es am schwersten Punkte zu holen, aber die Tabelle sagt was anderes aus. Der Kosovo scheint der schwerere Gegner zu sein für die Schweiz, aber ich bin guter Dinge, dass sich Luka Rakes eben mit der Schweiz für die WM qualifizieren wird. Bei Atakan Karasor ist man ja einfach nur froh, wenn er überhaupt mal spielen darf. Für die Türkei, aber auch für die Türkei geht es noch um die WM-Qualifikation. Gespielt wird am Samstag und am Montag. Am Samstag geht es gegen Bulgarien und am Montag gegen Spanien. Und wenn es der Türkei gelingt, gegen einen dieser beiden Gegner einen Punkt zu holen, dann sind sie safe in den Playoffs. Und ich glaube, gegen die Bulgaren haben sie ganz gute Chancen, denn die haben bislang noch gar keine Punkte geholt. Aber Sebastian, viel spannender ist natürlich, wird Atakan Karasor nun endlich debütieren für die Türkei?
Das heißt, du spekulierst darauf, dass man sich gegen Bulgarien qualifiziert und das Spiel gegen Spanien dann quasi vom Ergebnis her irrelevant ist und dass er dann eine Chance bekommen könnte?
So würde ich es interpretieren, ja. Also ich vermute, gegen Bulgarien wird die Türkei nochmal auf Atta verzichten und gegen Spanien wird er Minuten bekommen. Ich weiß nicht, ob er von Beginn an spielt oder eingewechselt wird, aber sollte es, also ich meine, man muss dazu sagen, theoretisch könnte die Türkei auch Spanien noch abfangen. Dazu müssten sie dieses Spiel gewinnen. Also das könnte schon noch von Relevanz werden. Und Spanien, wenn sie vielleicht noch einen Fehltritt drin haben, wer weiß, ob es dann nicht doch mehr Sinn machen würde, mit Atta gegen Bulgarien mal zu spielen. Aber er muss jetzt eigentlich mal eingesetzt werden. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Kann nicht sein, dass du den jedes Mal einlädst und er mehr oder weniger wirklich komplett außen vor ist. Da frage ich mich halt, warum diese Maßnahme?
Ja, schon witzig, ne? Bei Julian Nagelsmann fragen wir uns, warum er manche Spieler vom VfB nicht nominiert. Und bei der Türkei fragen wir uns, warum Atta immer nominiert wird und dann nie spielt. Also ja, irgendwann macht es ja auch keinen Sinn mehr. Deswegen würde ich auch sagen, entweder er kriegt jetzt mal Minuten oder er kann auch in Stuttgart bleiben, wenn die nächste Einladung reinflattert.
Einen haben wir noch. Nico Nate ist nicht nur zurück beim VfB, sondern auch in der dänischen Nationalmannschaft. Wobei man dazu sagen muss, für die A-Nationalmannschaft hat er bislang noch nicht gespielt, aber dafür für alle Jugendnationalmannschaften. Und auch für Dänemark geht es noch darum, ob man sich direkt für die WM qualifiziert oder ob man den Umweg über die Playoffs gehen muss. Das wird sich spätestens beim direkten Duell am Montag gegen Schottland entscheiden. Denn Stand jetzt sind Schottland und Dänemark punktgleich. Ja. Am Samstag geht es zu Dänemark gegen Belarus und dann, wie gesagt, am Montag gegen Schottland. Und ja, also dass Nico natürlich nominiert wurde jetzt, das freut mich besonders. Und dass er bei der dänischen Nationalmannschaft wieder eine Rolle spielt, ist, glaube ich, kein Zufall. Denn der Nationaltrainer Dänemarks ist Brian Riemer. Und das war der Entdecker von Nico Nate beim FC Kopenhagen. Das war damals sein Coach und auch Co-Trainer bei der U19. Ist dann aufgestiegen, hat auch lange im NLZ in Kopenhagen gearbeitet. Und die beiden kennen sich dementsprechend schon lang. Und ich würde jetzt viel Geld darauf wetten, dass einfach auch ein Brian Riemer verstanden hat, wie gut Nico Nate sein kann und ihn dann direkt mitgenommen hat, für diese beiden wichtigen Spiele eben nominiert hat.
Ja, total schöne Geschichte eigentlich, ne? Und wie du gesagt hast, man hat mir ja nur gewünscht, dass er überhaupt wieder Fußball spielt. Dann hat man sich gewünscht, dass er nach Möglichkeit beim VfB wieder Fußball spielt. Und das tut er jetzt. Und dann ist der Schritt auch nicht weit. Und auf einmal ist er in der Nationalmannschaft. Und ja, es freut mich für ihn halt unfassbar nach dieser langen Verletzungshistorie mit dem Knorpelschaden, wo ich persönlich wirklich dachte, okay, der wird irgendwann Sportinvalide sein und nicht mehr spielen. Und jetzt, ist er auf dem WM-Train. Ist doch super.
Was ich auch noch ganz kurz mit unterbringen möchte, der VfB Stuttgart hat bekannt gegeben, dass man sich in Sachen Standardsituationen weitere Expertise zugesichert hat. Und zwar wurde Philipp Kipp verpflichtet. Der war bislang bei Rot-Weiß Essen und auch im NLZ des ersten FC Kölns dafür zuständig, Spieler in Sachen Standardsituationen besser zu machen. Also seine Expertise sind ganz klar Standardsituationen, was natürlich nicht nur den Freistoß und den Eckball betrifft, sondern zum Beispiel auch den Einwurf und Abschlag und wahrscheinlich auch Elfmeter, ja. Erste Erfolge wurden gefeiert am Sonntag gegen Augsburg. Ja, und das finde ich ist eine wichtige Personalie, denn man hat schon gemerkt, dass sich der VfB Stuttgart dann nach und nach immer weiterentwickelt. Ich finde, Malik Fatih hat durchaus gezeigt, dass er Schwächen abbauen kann. Wir hatten in der vergangenen Saison große Probleme nach Standards. Das wurde besser und besser. Aber man hat wahrscheinlich beim VfB Stuttgart auch gemerkt, dass ein Malik Fatih allein das nicht leisten kann. Und hat ihm dann Philipp Kipp an die Seite gestellt. Und er wird in Zukunft mit Malik zusammen sich einfach Dinge überlegen, wie der VfB Stuttgart aus diversen Standardsituationen noch mehr Profit schlagen kann. Und für mich ist ja mit einer der vernachlässigsten Standardsituationen weiterhin der Einwurf. Und ich achte da immer mal wieder drauf. Der wird auch vom VfB, jedenfalls von der Seitenlinie aus, nicht groß gecoacht. Also vielleicht ist Philipp Kipp derjenige, der ähnlich wie die Liverpooler waren es, glaube ich, die damit angefangen haben, dafür sorgt, dass auch Einwürfe dem VfB Stuttgart in Zukunft zu Chancen verhelfen.
Ja, ich finde es gut.
Gute Leute, Sebastian. Also das muss ich noch sagen. Ja. Ramon Hendricks wirft weit ein, Lorenz Arsignan wirft weit, manchmal auch falsch ein, aber sei es drum. Also da könnte man schon sich was überlegen.
Auf jeden Fall. Und ich, man wird ja wahrscheinlich alles versuchen, um einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu erlangen. Und das können natürlich auch Standards sein oder vielleicht auch das Verteidigen von Standards. Und ich erinnere mich noch dran, als wir über die ILF gesprochen haben und dann gehört haben, wie viel Trainer es dort in den Teams gibt. Da gibt's ja mehr oder weniger für jede Situation einen eigenen Trainer. Und ich glaube, da kann der Fußball auch noch von lernen. Und wenn dadurch die Standards vom VfB noch besser werden, ist es doch super. Und wenn man noch mehr Einflüsse hat und wahrscheinlich gibt's auch irgendwelche Trends und so weiter, die man halt verfolgen kann. Wir hatten es ja neulich schon mal beim Anspiel, dass dann der Ball schon lang geschlagen wird, ist ja eigentlich auch eine Standardsituation. Ja, also ja. Da tut sich einiges. Und mal gucken, ob wir da dann auf dem Platz neue Einflüsse dann sehen.
Was nicht passieren wird, ist, dass Philipp Kipp unten mit auf der Bank sitzt. So wie ich das verstanden habe, ist sein Platz oben auf der Tribüne. Er ist dann mit einem Headset mit Marek verbunden und dann tauschen die beiden sich halt einfach aus und geben ihre Erkenntnisse durch und überlegen sich, welche Strategie jetzt passen könnte, um entweder ein Tor nach Standard zu erzielen oder eins zu verhindern. Also wir schauen mal, ob sich die Verpflichtung für uns Laien irgendwie bemerkbar macht. Bislang läuft's ganz gut, lass es mich so sagen. Dann gehen wir jetzt so langsam aber sicher in andere Bereiche über, die den VfB betreffen. Wir haben zu verkünden, dass es in Zukunft eine neue Direktion beim VfB Stuttgart gibt. Wir haben ja mitbekommen, dass wir einen Marketingvorstand verlieren. Ruven Kasper wird den VfB Stuttgart verlassen. Aber im Ressort, das immer noch von Ruven Kasper aktuell betreut wird, gibt es eben diese Veränderung, die neue Direktion, die den Namen trägt. Marke und Erlebnis und Direktor Marke und Erlebnis wird Afram Kakur, der schon seit gut 2,5 Jahren beim VfB als Leiter der Stabsstelle Marke tätig ist. Zuletzt war er für das Rebranding beim VfB Stuttgart zuständig, hat die VfB Legends aufgebaut und viel dafür getan, dass der VfB im Stadtbild, Stuttgarter Stadtbild muss man dazu sagen, sichtbarer wurde. Jetzt also die Direktion Marke und Erlebnis. Und Sebastian, vielleicht kannst du mal vorlesen, was der VfB dazu auf seiner Homepage geschrieben hat. Vielleicht können wir uns danach auch ein bisschen besser vorstellen, was die Direktion Marke und Erlebnis eigentlich bedeutet.
Na klar, das mache ich gerne. Denn dort stand, in der Direktion Marke und Erlebnis sind ab sofort die Themen Markenführung, Eventmanagement und Club-Erlebnisse gebündelt. So zählen beispielsweise auch die VfB-Legenden, Maskottchen Fritzle und die Arena-Touren zur neuen Direktion. Der Vorstand hat Afram Kakur zum Direktor Marke und Erlebnis ernannt. In der neuen Rolle verantwortet der Marketing-Experte die Aufgabe, den VfB Stuttgart 1893 über alle Kontaktpunkte mit der Marke und den Event-Erlebnissen hinweg einheitlicher, qualitativer und noch stärker erlebbar zu machen. In der MAP-Arena, bei Events in Stadt und Region, im Ausland, so wie im Zusammenwirken mit Partnern und Sponsoren.
Also im Prinzip sehr spannendes Thema, aber was mir jetzt als Fan noch so ein Stück weit fehlt, ich weiß nicht so hundertprozentig, wo der VfB mit der Marke VfB eigentlich hin möchte. Also eigentlich müssten wir mit Afram mal über genau dieses Thema sprechen. Einladung ist hiermit erteilt. Also vielleicht kriegen wir das hin, dass wir ihn hier mal begrüßen dürfen. Weil ich weiß nicht, ob du mir dabei helfen kannst, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie man die Marke VfB mittelfristig aufstellen möchte. Da wird es ja irgendwie einen Plan geben dahinter.
Nee, lese ich da auch nicht raus. Was ich aber auch rauslese, ist, dass er vor allen Dingen dafür sorgen soll, dass die Marke erlebbarer wird, aber ob da auch integriert ist, die Marke zu entwickeln. Und wir reden ja vom VfB Stuttgart. Ich finde, da muss man auch immer ganz sensibel sein, wenn man darüber redet, die Marke zu entwickeln. Das ist ja nicht irgendwie ein Softwareunternehmen, sondern da ist halt viel Tradition drin. Deswegen muss man da ja sehr, sehr behutsam umgehen. Und es gibt dann viele Leute, die da sehr sensibel sind. Ich zum Beispiel. Und deswegen ist es ein spannendes Thema und auch ein sensibles Thema, weil man klar den VfB zukunftsfähig machen muss und auch die Marke zukunftsfähig machen muss, aber wie gesagt, dabei äußerst behutsam vorgehen muss. Und wie er das macht, das würde ich wirklich mal gerne im Detail erfahren.
Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Afram sich mal Zeit nehmen könnte und mit uns so ein bisschen über diesen neuen Direktorenposten sprechen würde. Und dann gibt es bestimmt das ein oder andere Interessante mit uns zu teilen und vielleicht auch verständlicher zu machen bezüglich der Entwicklung der Marke und auch des Erlebnis VfB Stuttgart. Finde ich schön, das Erlebnis VfB Stuttgart.
Ja, bei Marke und Erlebnis denke ich sofort an VfB Freizeitpark tatsächlich.
Die Achterbahn, das Trainerkarussell nicht zu vergessen. Ja, das Trainerkarussell. Die Tabellenachterbahn, hervorragend. Ja, das nehmen wir alles mit. Gut, also wir müssen weitermachen, Sebastian. Du hast nicht mehr allzu viel Zeit und wir haben noch relativ viel zu besprechen. Zum Beispiel Lutz Meschke. Ja, das kam jetzt nicht mehr ganz so überraschend, aber der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Lutz Meschke legt sein Mandat zum Jahresende 2025 nieder. Unser Präsident und der Aufsichtsratsvorsitzende des VfB Stuttgart, Dietmar Allgeier, hat sich dazu geäußert. Sebastian, was sagte Dietmar?
Lutz Meschke war einer der wesentlichen Wegbereiter des Einstiegs der Porsche AG und hat damit auch das württembergische Weltmarkenbündnis dauerhaft beim VfB etabliert. Mit seinem Wirken, seinem strategischen Input und seinem Netzwerk hat er einen großen Beitrag zur jüngeren positiven Entwicklung geleistet, von dem unser Verein noch lange profitieren wird. Wir danken Lutz Meschke für sein großes Engagement für den VfB Stuttgart.
Ja, und damit endet das Kapitel Meschke beim VfB Stuttgart. Und ich glaube, wenn Lutz Meschke ein besseres Gefühl für die Kurve entwickelt hätte, hätte das auch gut werden können hier beim VfB Stuttgart.
Ja, bin ich bei dir, aber es gab dann ja wirklich sehr, sehr früh atmosphärische Störungen und das war dann irgendwie ja nicht mehr machbar, diese Verbindung Lutz Meschke VfB. Und dazu kam dann noch seine Karriere bei Porsche, die auch wahrscheinlich in die Richtung ging, wer sich das gewünscht hat, und da standen dann so rum die Zeichen schon auf Abschied, früher oder später.
Ja, weil das möchte ich nochmal betonen. Also wir müssen natürlich Meschke und Porsche so ein bisschen trennen, weil ich persönlich finde erstmal Porsche als Investor nice. Also das ist mir lieber als andere, die ja schon gerüchtet wurden. Ja, und ich fand auch die Bemühungen seitens Porsche, zum Beispiel so einen Sponsor wie Winamax abzulehnen oder abzusägen, muss man ja fast schon sagen, absolut wichtig und richtig. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel der LBBW-Deal ohne Porsche vielleicht komplizierter geworden wäre. Also der VfB profitierte schon von Porsche und auch von Lutz Meschke, das muss man sagen. Und das Gute ist ja, Porsche bleibt uns erhalten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mit Lutz Meschke auch automatisch Porsche hier von dann ziehen. Wir haben immer noch Albrecht Reimold im Aufsichtsrat sitzen und ein Nachfolger für Meschke wird Porsche zu gegebener Zeit dann bekannt geben. Nur ja, ich würde mir halt wünschen, dass egal wer dieser Nachfolger ist, und das betrifft natürlich auch Aufsichtsratsmitglieder, die aktuell im Aufsichtsrat sitzen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, und zwar relativ bald, dass ein klares und angemessenes Rollenverständnis innerhalb unserer Gremien hergestellt wird. Und klar, also ich verstehe natürlich, dass gewisse DAX-Vorstände mit einem anderen Selbstverständnis und einer anderen Power Entscheidungen treffen wollen, aber so funktioniert es halt nicht bei einem Fußballclub. Und ich glaube, da müsste man dann in der Zukunft vielleicht schon so ein bisschen vorarbeiten, dass man, ich sag mal, die Wege hin zu einer Entscheidung diesen sehr erfolgreichen Wirtschaft, in der Wirtschaft sehr erfolgreichen Menschen etwas klarer macht und darum Geduld bittet, dass es darum geht, Leute mitzunehmen, Verständnis für gewisse Sachen bei den Fans einzuholen und gut zu erklären. Und dann kann das nämlich, glaube ich, wirklich was Gutes werden. Also auch beim VfB Stuttgart, weil ich bin überzeugt davon, mit Mercedes und Porsche und mit den Leuten, die wir jetzt so im Aufsichtsrat haben, kann der VfB wirklich ein Powerhorse des deutschen Fußballs sein.
Da bin ich komplett bei dir. Und wie du hoffe ich aber auch, dass das so in das kollektive VfB-Gedächtnis sich eingebrannt hat, dass da vieles rund um den Einstieg von Porsche ganz und gar nicht gut lief. Wir können ja nochmal Personalie Klaus Vogt auch nochmal anbringen. Also das lief ja alles sehr, sehr unrund. Und ich hoffe, wir alle und auch die Verantwortlichen lernen daraus, dass sowas dann nicht nochmal passiert. Aber ansonsten, glaube ich, können wir uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen mit den Investoren, auch Sponsoren, die wir haben. Da würden andere Clubs, glaube ich, sehr gerne mit uns tauschen.
Ja, ich glaube, am Ende hängt es halt doch an Personen. Also es ist super entscheidend, wer in den Aufsichtsrat entsandt wird. Sowohl von der EV-Seite, wie natürlich dann auch von den Investoren selbst. Da muss es Menschen geben, die in der Lage sind, A, natürlich gute Entscheidungen zu treffen, in unterschiedlichen Themenfeldern. Auf der anderen Seite müssen es auch Menschen sein, die einfach Fußballkultur, Fans, Mitglieder, den Club, das müssen die alles umfassen können, auch eine gewisse Kompromissbereitschaft mitbringen. Also es bedeutet nicht nur, weil du dich hier einkaufst beim VfB Stuttgart, dass du im Endeffekt bestimmst und die Richtung vorgibst, sondern du hast die Möglichkeit, deine Ideen mit einzubringen. Dennoch ist es wichtig, klarzumachen, dass eben der e.V. hier der Mutterverein ist und die größten Anteile am VfB trägt und nicht ein Investor. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Also zumindest habe ich Hoffnung, dass es mich so sagt. Winamax möchte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen. Das hatten wir ja gerade eben schon in der Meldung bei Lutz Meschke. Da war ja noch was, Sebastian, du wirst dich erinnern. Da ging es um die Klage des VfB Stuttgart. Der VfB verklagte Winamax auf eine Zahlung von 2,75 Millionen Euro. Und Winamax hat ja von Anfang an jetzt nicht unbedingt das größte Interesse signalisiert, den Fall relativ schnell und zielorientiert abzuarbeiten. Und sie setzen jetzt auch noch mal einen drauf. Laut Stuttgarter Zeitung soll Winamax nun eine Wiederklage gegen den VfB erhoben haben. Was genau Winamax in dieser Wiederklage anmahnt, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, das Verfahren wird damit weiter in die Länge gezogen. Ja, also ursprünglich war ja mal geplant, in diesem Jahr noch einen Verhandlungstermin hinzubekommen. Wenn es gut läuft, wird es im Dezember am Landgericht einen nicht öffentlichen Organisationstermin geben. Aber das war es dann auch schon. Die Verhandlung an sich wird dann wahrscheinlich erst 2026 stattfinden. Und jo, also für mich sieht es danach aus, dass Winamax hier mit allen Mitteln versucht, irgendwie einen Vergleich hinzubekommen und so verhältnismäßig glimpflich aus der Sache rauszukommen. Du bekommst ein Stück weit das, was du bestellt hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist es am Ende dann genauso gekommen, wie wir es uns am Anfang schon ausgemalt haben. Und ich glaube, mit diesen 2,75 Millionen, die der VfB von Winamax dir haben möchte, mit denen sollte er, glaube ich, nicht fix planen in der kommenden Zeit, weil wenn da überhaupt Geld kommt, dann wird es noch wahrscheinlich ziemlich lange dauern.
Ja, dann lieber Halbfinale oder Finale im DFB-Pokal. Da sind diese Summen sicher. Gut, das nächste Thema klingt komplex, ist populistisch und hat das Potenzial, den deutschen Fußball samt Fankultur zu zerstören. Betreibe ich damit, Sebastian?
Ich befürchte nicht, weil es ist wirklich ein großes Thema und es geht natürlich um die Stadionsicherheit und um die 224. Sitzung der Innenministerkonferenz.
Richtig, die vom 3. bis zum 5.12. in Bremen stattfinden wird. Und diese, abgekürzt IMK, beschäftigt sich auch mit dem Thema Stadionsicherheit. Ist ja erstmal nichts Schlechtes, würde ich sagen, aber das Verhältnis zwischen Gefährdungslage im und um das Stadion herum und der Maßnahme an sich, die für Sicherheit sorgen sollen, da läuft einiges aus dem Ruder, ist so mein Eindruck. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was passiert eigentlich in deutschen Stadien, was passiert im Neckarstadion? Und da gibt es gute Berichte zu. Also man konnte ermitteln, dass gut 25 Millionen Zuschauer Fußballspiele in den ersten drei deutschen Ligen geschaut haben und im Zusammenhang dieser Spiele, die dort geschaut wurden, wurden 1107 Personen verletzt. Um das mal auf Prozente runterzubrechen, das sind 0,00438% der Stadionbesucher. Ja, wobei man von diesen 1107 verletzten Personen nochmal 160 Polizeibeamte abziehen muss, weil das sind ja keine klassischen Stadionbesucher, wenn man so möchte. Und ja, ich brauche jetzt hier, glaube ich, nicht einen Vergleich zu anderen öffentlichen Veranstaltungen ziehen. Ich würde behaupten, Sebastian, das Verhältnis ist recht ersichtlich. Also, dass es da eigentlich kein großes Problem gibt, sozusagen, in Stadien.
Nee, genau. Also du hast die Prozente angesprochen. Das ist ein verschwindend kleiner Prozentteil der Stadionbesucher. Und natürlich, wenn so viele Leute auf einem Haufen sind, dann passiert was. Wobei das ja die Verletzungen auch nicht alles irgendwie Gewalttaten sind. Da kann auch jemand einfach unglücklich mal eine Treppe runtergestürzt sein oder mit der Jacke irgendwo hängen geblieben sein. Also da wird ja auch alles subsumiert unter diesen 0,004%.
Ja, unter anderem auch Polizisten, die sich selbst Pfefferspray ins Gesicht sprühen, weil sie die Dose falsch rumhalten. Also auch diese Fälle gab es zum Beispiel in Frankfurt. All das ist mit in dieser Statistik drin. Ich möchte die auch gar nicht abwerten. Also eins ist klar, von 1107 Personen, die bei einem Besuch im Stadion verletzt wurden, hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, eben verletzt zu werden. Und dementsprechend sollte das nicht der Fall sein. Keine Frage. Aber nochmal, prozentual gesehen ist es halt gar nichts. Ja, und da ist es vielleicht jetzt auf das Individuum runtergebrochen, zwar ein schweres Schicksal, aber die Gefährdungslage in deutschen Stadien, die ist nicht besonders hoch, das muss man ganz klar sagen. Ja, und wir können es auch mal aufs Neckarstadion runterbrechen, da sieht es für 24, 25 so aus, es gab 19 Verletzte bei 17 Bundesliga-Heimspielen. Ja, und Sebastian, du hast es ja schon gesagt, Verletzte sind im Endeffekt alle, die irgendwie in diesem Stadionkontext sich wehtun, also da kannst du dich auch mal an der heißen Wurst verbrennen, dann gehörst du halt auch zu den Verletzten. Nochmal, ich möchte das jetzt nicht kleinreden, aber man muss es halt richtig verstehen. Also Verletzte bedeutet halt nicht, dass es eine gewalttätige Auseinandersetzung mit anderen Fans oder der Polizei gab. Verletzte bedeutet Verletzte im Allgemeinen. Ja, und dann sehen wir da 60.000 Menschen gehen alle zwei Wochen in Stuttgart ins Stadion und von diesen Besuchern, von diesen 60.000, die alle zwei Wochen kommen, verletzen sich 1,12 Menschen pro Spiel. Also ich würde schon von einem sicheren Ort sprechen. Ich möchte es nochmal betonen.
Ja? Ja, es ist ein sehr sicherer Ort und das kann ja auch mal jeder dann abseits von den Statistiken für sich selber mal abfragen, wann man sich zuletzt irgendwie unsicher gefühlt hat oder das Gefühl hatte, wenn ich ins Stadion gehe, in Stuttgart, gehe ich an einen unsicheren Ort. Ich glaube, dieses Gefühl hat niemand.
Das ist es eben so. Und jetzt können wir uns vielleicht darauf einigen, auch mit Menschen, die sagen, es ist wichtig, dass viel Polizei vor Ort ist, dass diese guten Zahlen dem zu verdanken sind, dass wir gewisse Sicherheitskonzepte haben, dass wir eine gewisse Polizeipräsenz haben. All das, was wir eben jetzt aktuell um das Erlebnis Fußballspiel herum erleben, führt dazu, dass es sehr, sehr wenige Menschen gibt, die zu Schaden kommen, wenn sie zu einem Fußballspiel gehen. Dementsprechend überrascht ist man natürlich, wenn man dann hört, dass es jetzt Verschärfungen dieser Maßnahmen geben soll, weil man A, die Einsatzzeit, die Einsatzstunden der Polizisten weiter nach unten treiben möchte und weil es natürlich dann so, ja, Populisten, muss ich sagen, gibt, die behaupten, dass der Stadionbesuch nicht sicher wäre, dass 1000 Verletzte bei auch 25 Millionen Menschen immer noch viel zu viel sind, dass ja grundsätzlich, sag ich mal, so Sachen wie Pyrotechnik nicht zur Fankultur gehören. Also da gibt's ja unterschiedlichste Ansätze, die wir vielleicht nachher auch nochmal aufdröseln. Aber ich glaube, wir können mal festhalten, dass es jetzt, wenn man von außen drauf guckt, erstmal keinen ersichtlichen Grund gibt, warum man Sicherheitsmaßnahmen verschärfen sollte.
Nee, genau. Also wenn jetzt die Anzahl der Leute, die sich im Stadion verletzen, zu hoch wären und man würde sagen, okay, wir können das minimieren, indem wir halt die Polizeipräsenz erhöhen und Maßnahmen beschließen, dann würde das ja Sinn geben. Aber ich meine, du hast ja quasi nichts mehr, was du noch minimieren könntest. Und ob das dann wirklich mit mehr Maßnahmen der Fall sein soll, I doubt it. Also ich habe eher das Gefühl, dass es in die andere Richtung gehen könnte, dass die Maßnahmen dann für mehr Verletzte sorgen. Aber das werden wir leider herausfinden müssen.
Ja, danach sieht's aus. Wir können ja auch mal darüber sprechen, was jetzt eigentlich genau angestrebt wird von der Bundesinnenministerkonferenz. Also am spannendsten oder problematischsten, du kannst dir das aussuchen, finde ich tatsächlich die Bestrebung, künftig eine zentrale Stadionverbotskommission zu erschaffen. Ja, es gibt ja jetzt auch schon die Stadionverbotskommissionen, die sind aber meistens standortgebunden und das ist halt dann auch ein Riesenvorteil, weil natürlich Menschen dann mit in Entscheidungen involviert sind, die A, den Verein gut kennen, die von der Fanbetreuung sind oder vom Fanprojekt, die lokalen Umstände besser einschätzen können. Und das führt natürlich dazu, dass Stadionverbote vielleicht auch mal abgemildert werden oder vorzeitig aufgehoben werden. Also das macht schon durchaus Sinn, dass man praktisch mit Menschen, die vor Ort die Szene kennen, wie gesagt auch grundsätzlich die Umgebung kennen, die Vorfälle besser einschätzen können, dass die mit involviert sind, wenn es darum geht, Stadionverbote zu verhängen oder eben nicht. Diese objektiven Einschätzungen, die fallen natürlich ein Stück weit weg, wenn du jetzt eine zentrale Stadionverbotskommission neu aufziehst. Ja, also zwar wird in dieser zentralen Stadionverbotskommission auch davon gesprochen, dass man sich natürlich auch noch mit lokalen Vertretern sozusagen auseinandersetzt, aber die Umstände, wie dann Stadionverbote ausgesprochen werden, die ist hochproblematisch. Und ich finde, die Fanszenen Deutschlands fassen das alles perfekt zusammen. Bevor ich versuche, das in eher hemdsärmlichen Worten auszudrücken, Sebastian, bitte ich dich, einfach kurz die Passage vorzulesen, die Fanszenen Deutschlands geteilt haben.
Mache ich gerne, denn dort steht: Man stelle sich vor, die Schreihälse aus Innenministerien und Repressionsorganen wie der Polizei wären Teil dieses Gremiums. Es würde wohl nicht lange dauern, bis Stadionverbote nach dem Gießkannenprinzip verteilt würden. Massenhafte Überwachung und Personalienfeststellung durch Festsetzung ganzer Personengruppen inklusive. Gleiches gilt für die angedachte Praxis, bis spätestens 6 Wochen nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, wohlgemerkt keiner Verurteilung, ein Stadionverbot zu prüfen. Wie oft derartige Prüfungen dann in einem Strafverfahren münden, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Besonders eklatant ist hierbei, dass aus einer Soll-Formulierung nun eine Muss-Vorschrift werden soll. Jedes eingeleitete Strafverfahren, was sich bekanntermaßen in sehr vielen Fällen aufgrund Unsinnigkeit auch nach einer Weile im Sande verläuft, wäre gleichbedeutend mit einem sofortigen Stadionverbot für den Betroffenen.
Ja, also der ganze Prozess der Stadionverbote wird noch willkürlicher und eigentlich hast du kaum noch eine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Also allein der Umstand, dass man in der Prüfung befindende Stadionverbotsverfahren so wertet, dass schon mal provisorisch ein Stadionverbot ausgesprochen wird, ist ja hochproblematisch. Ja, und ich weiß nicht, ob es der Politik darum geht, dass zu wenig Stadionverbote ausgesprochen werden und dass man da jetzt mehr oder weniger einfach mal richtig durchgreifen möchte. Ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe halt diesen Ansatz 0,0, weil es läuft ja eigentlich ganz gut, dass man das Ganze lokal, wie gesagt, bündelt, dass man da eben schaut, dass Menschen, die sich vor Ort auskennen, die sich mit den Fans vor Ort auskennen, eine große Rolle darin spielen, Stadionverbote auszusprechen oder eben nicht. Ich verstehe nicht, warum man daran will. Also das macht für mich wenig Sinn und klingt für mich mehr nach Willkür als nach irgendwie, weiß ich nicht, Bürokratieabbau oder dergleichen.
Ja, ist alles sehr seltsam, denn ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir ein großes Problem haben und jetzt kommen Vorschläge, die das Problem lösen können. Also ich sehe eher, wir haben kein Problem und jetzt kommen Vorschläge, um Fußballfans zu drangsalieren. Ja, und bei uns ist es halt nicht so, dass wir diese Maßnahmen brauchen. Wir haben es ja zum Beispiel in Istanbul gesehen, wo auf der Haupttribüne halt von der Hundertschaft Polizisten irgendwie beschützt werden muss. Also da hat man dann vielleicht ein Problem. Aber das sind Zustände, die haben wir in Deutschland halt überhaupt nicht. Und diese Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, die gehen ja wirklich nur in eine Richtung, nämlich Fußballfans und vor allem dann auch organisierte Fußballfans ein Stück weit zu entmündigen und die drangsalieren zu können.
Ich glaube, es geht tatsächlich in Richtung organisierte Fußballfans und es wird ja auch immer mal wieder versucht, auch medial muss man dazu sagen, so eine Kopfschere herzustellen zwischen Fans und Fankultur, zum Beispiel Pyro und Gewalt. Ja, das fällt ja auch immer mal wieder auf. Ich habe jetzt erst wieder einen Bericht gelesen in der Zeitung, da ging es darum, dass die Gewalt unter Fußballfans steigen würde, also sprich rivalisierende Fußballfanlager. Da kann es natürlich jetzt auch um Hooligans gehen oder einfach Menschen, die sich auf dem Acker treffen und sich auf die Birne hauen, das weiß ich nicht. Und was wird als Bild verwendet? Ein Auswärtsblock, in dem Pyro gezündet wird. So, und was verknüpfst du dann automatisch damit? Okay, das sind die Chaoten, sage ich jetzt mal, die sich prügeln und anderen Menschen Schaden zufügen. Und das ist halt nicht der Fall. Ja, und da frage ich mich halt wirklich, was soll das eigentlich? Also warum passiert sowas? Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe tatsächlich gestern versucht, mit unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Sichtweisen haben zu dieser Thematik, zu sprechen und einfach einen Eindruck zu gewinnen, was möchte man denn verhindern? Um was geht es denn genau? Also was ist das Ziel des Ganzen? Wie gesagt, wir haben festgestellt, es werden jetzt nicht unglaublich viele Menschen hier verletzt. Ganz im Gegenteil. Also es ist wahrscheinlich genauso sicher, ins Stadion zu gehen, wie am Sonntag zur Kirche. Also da gibt es wahrscheinlich kaum Abweichungen irgendwie. Bei dem einen fällt dir vielleicht mal die Bibel auf die Hand und bei dem anderen verbrennst du dich halt eben an der Wurst. Aber ganz ehrlich, also ich verstehe halt nicht, wo wollen wir eigentlich damit hin? Und wenn du dann siehst, dass es dann auch noch so Vorstöße gibt, dass es eben personalisierte Tickets geben soll, Gesichtsscanner sollen flächendeckend eingeführt werden, dann denke ich mir halt, Alter, ich gehe zu einem Fußballspiel und nicht zum Gerichtsprozess von einem Clanmitglied oder so. Was ist denn los? Weißt du? Also, ich möchte nicht, dass meine Daten permanent bei jedem Stadionbesuch erfasst werden. Warum denn überhaupt?
Ich verstehe es auch nicht und ja, du sagst es halt, ne? Das ist klingt so, als wenn man nur zur falschen Zeit am falschen Ort eventuell sein müsste. Könnte und dann halt ein Stadionverbot hat und man sich mehr oder weniger nicht dagegen zur Wehr setzen kann, weil es von der zentralen Stelle dann halt irgendwie verordnet wird und man kann sich nicht vor Ort irgendwie noch austauschen. Also es klingt, als ob das alles in gar keine gute Richtung geht.
Es wird wahrscheinlich jetzt den ganz normalen Fan eher selten betreffen, aber darum geht's ja auch nicht. Es muss ja trotzdem auch für Menschen, wo es vielleicht zu Recht die Diskussion über ein Stadionverbot gibt, die Möglichkeit geben, sich zur Wehr zu setzen und auch ein Urteil sozusagen erstmal zu erhalten, das dann vollzogen wird. Aber dieses präventiv Leute dann einfach aus dem Stadion auszuschließen, das, nee. Also das verstehst du ja auch so ein Stück weit gegen Grundrechte, ja, und ich verstehe einfach die Gefährdungslage nicht. Wenn man mir klar machen kann, dass das alles nützlich wäre, um wirklich die letzten 1000 Verletzten bei 25 Millionen Besuchern auch noch zu verhindern, dann okay, dann können wir vielleicht diskutieren, aber diesen Case gibt es halt gar nicht. Den gibt es nicht. Du wirst nicht verhindern können, dass Leute sich einen reinlöten und besoffen irgendwie die Treppen runterfallen, was du gesagt hast. Und du wirst auch nicht verhindern, dass normale Menschen, keine Ultras, keine Auswärtsfahrer, sondern ganz normale Menschen sich einfach mal aufs Maul kloppen, wenn sie ins Stadion gehen. Einfach, weil das ist halt so. Da, wo Menschen sind, sind auch mal Konflikte. Und ich finde, eigentlich ist ja das Konfliktpotenzial bei so einem Spiel, bei einem ganz normalen Bundesligaspiel so extrem hoch, dass diese wenigen Verletzten, das ist ja fast schon ein Wunder. Also das ist ja, also kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, dass nur so wenig Menschen wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden.
Ja, und für mich stellt sich da tatsächlich die Frage, sehen die Innenminister der Länder den Fußball ganz anders als wir? Also wir zwei sehen halt ein Stadion, wo Familien hingehen, wo Kinder hingehen, wo organisierte Fans hingehen, wo viele Leute hingehen, die einfach Bock auf Fußball haben und wo man sich wohlfühlen kann und wo in der Regel nichts passiert. Und entweder denken ja die Innenminister, es wäre wirklich so ein Höllenfuhl, wo man sein Leben riskiert, wenn man hingeht. Also glauben die das wirklich? Oder ist irgendeine andere Agenda dahinter, warum man halt die Leute, die da hingehen oder einen Teil der Leute, die ins Stadion gehen, halt belangen möchte? Und das ist für mich die große Frage. Also sehen die den Fußball so anders als wir? Ich meine, gucken die nicht mal in Europa rum, wie Fußball woanders passiert und dass die Fans im europäischen Ausland total neidisch sind auf unsere Stadionkultur, weil man halt hier noch ein paar Freiheiten hat, weil man Stehplätze hat, weil man Pyro in den Kurven hat. Das ist ja, finden andere ja toll und wir finden es auch toll. Die Innenminister offensichtlich da nicht. Und da frage ich mich auch, also was steckt dahinter?
Ja, ich glaube, es ist ganz extrem davon abhängig, mit wem du sprichst. Also bei den Innenministern hat das Ganze ja eher einen Sicherheitsaspekt, also wirklich einen reinen Sicherheitsaspekt, würde ich jetzt sagen. Es geht einfach darum, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass einem, ich sag mal, gut organisierte Jugendgruppen Sorgen bereiten können, wenn du verstehst, was ich meine. Also das ist ja, das, du siehst ja zum Beispiel in der Ukraine, du siehst in Serbien, dass sich eben aus den Ultrakreisen heraus durchaus auch mal Gruppen bilden können, die staatsgefährdend agieren. Ja, und das zu verhindern, macht ja aus staatlicher Sicht, also das proaktiv zu verhindern, schon Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass da schon ein gewisses Interesse da ist, seitens des Staates einfach repressiver gegen Jugendgruppen vorzugehen, gegen die Subkultur Ultras vorzugehen. Das ist schon auch mein Eindruck. So, und bei den Clubs an sich, glaube ich, ist es etwas anders gelagert. Ich meine, klar, die Ultras, die aktiven Fans, die machen eine schöne Stimmung, aber die wollen halt auch mitreden. Ja, und die wollen bezahlbare Eintrittskarten, die regen sich auf, wenn wir Kohle von Wettanbietern nehmen oder wenn Investoren sich aufführen, als gehöre ihnen der Club. Und das ist natürlich nicht so geil. Viel schöner wäre es, wenn es so laufen würde wie zum Beispiel in England oder bei Red Bull. Da halten alle das Maul und liefern die Kohle. Und du kannst einen darauf lassen, dass es innerhalb der DFL genügend Funktionäre gibt, die sich nach einem solchen Kundenverhältnis zwischen Club und Fans die Finger lecken würden. Und ich glaube, das sind die unterschiedlichen Betrachtungsweisen, warum DFL, DFB und dann eben die Innenminister zusammenarbeiten. Bei den einen geht es halt wirklich um das Thema, wie kann ich so eine Subkultur besser im Griff haben, und bei den anderen geht es halt einfach darum, gut, es nervt auch ein bisschen, wenn die immer mitreden wollen und hier Stimmung machen. Wer anders, kann ich es mir wie gesagt nicht erklären. Es geht nicht die Gefahr von organisierten Fangruppen aus, die man vermuten müsste, wenn man die Maßnahmen sieht, die aktuell wieder besprochen werden.
Ja, aber das ist natürlich eine Erklärung, also dass da zwei, drei Parteien sind, die unterschiedliche Interessen pflegen und halt sich in den Maßnahmen dann zusammenfinden, weil es halt für alle dann ganz gut ist. Und für uns ist ja gut, dass diese Maßnahmen noch nicht beschlossen sind, sondern beschlossen werden sollen, aber wir vielleicht noch die Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun.
Wir können zumindest mal zeigen, dass wir keinen Bock darauf haben. Ob das was bringt, sei dahingestellt, das haben wir ja vorhin auch schon ganz kurz gesagt. Am Sonntag wird in Leipzig demonstriert. Ja, man kann eigentlich nur gegen das sein, was auf dieser Innenministerkonferenz angestrebt wird. Und vermutlich ist jetzt auch mal die Zeit gekommen, als Fußballfan für seine Grundrechte einzustehen. So sehe ich es zumindest. Sebastian, vielleicht kannst du noch mal teilen, was die Fanszene Deutschland zur Demo geschrieben hat.
Na klar, das mache ich sehr gerne. Anfang Dezember steht die Innenministerkonferenz an. Wie in unserer Stellungnahme vom 7.11. beschrieben, versuchen Law-and-Order-Politiker unter dem Deckmantel der Stadionsicherheit Maßnahmen durchzusetzen, die existenzgefährdend für die deutsche Fankultur sind. Neidisch und begeistert blicken Fußballfans aus ganz Europa auf die bunte, laute und mitreißende Atmosphäre in den deutschen Stadien, von Bundesliga bis in die Niederungen des Amateurfußballs. Anstatt dieses Alleinstellungsmerkmal zu respektieren und zu fördern, versuchen Politik und Verbände alles, um mit diversen Maßnahmen lauter Sargnägel in unsere einzigartige Fankultur zu rammen. Doch wir sind nicht bereit, uns unsere Leidenschaft und unser Stadionerlebnis von diesen Sicherheitsfanatikern nehmen zu lassen. Wir rufen daher alle Fußballfans auf, am Sonntag, dem 16.11. in Leipzig aufzuschlagen und dort lautstark für die deutsche Fankultur einzustehen. Der Treffpunkt für die Demonstration ist um 11.30 Uhr am Richard-Wagner-Platz in Leipzig. Verzichtet auf Gruppen- und Szenenartikel und erscheint dort in den Farben und Klamotten eures Vereins. Lasst uns gemeinsam allen Politikern sowie den Verbänden klarmachen, dass wir als Fußballfans über Rivalitäten hinweg zusammenstehen, um das höchste Gut des deutschen Fußballs zu schützen. Am darauffolgenden Montag findet in Leipzig das DFB-Länderspiel gegen die Slowakei statt. Auch dort sind unsererseits diverse Aktionen in Planung, um unseren Protest auch am spielfreien Wochenende in den Stadien hochzuhalten und in dem Fall dem DFB unmissverständlich klarzumachen, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, wie sich dieser Verband zum Erfüllungsgehilfen von populistischen Innenministern macht.
Was ich auch noch wichtig finde, auch den Hinweis gab es noch, man solle sich gegenüber der gastgebenden Stadt Leipzig sowie allen anwesenden Fans respektvoll verhalten. Die Aussage, wir kämpfen Seite an Seite für unsere Sache und die Sache ist eben Fußball. Und dementsprechend wird auch nochmal dazu aufgerufen, auf Pyrotechnik und Vermummungsgegenstände zu verzichten. Also es wird einfach klar, es geht hier nicht um Selbstdarstellung oder so, was man immer mal wieder hört. Es geht wirklich darum, das zu schützen und zu bewahren, was uns wichtig ist, nämlich die deutsche Fußballkultur. Man muss es einfach so einfach runterbrechen. Also es geht um nichts anderes. Es ist genau das. Es geht um die Fußballkultur, um den Fußball, so wie wir ihn kennen und lieben. Und ich finde es halt auch wichtig, darauf zu achten, dass die Populisten wirklich keinen Keil zwischen die Fußballfans treiben können. Ja, wir stehen doch zusammen im Stadion und feuern unsere Teams an. Ja, und das vereint uns ja so ein Stück weit. Gewalt ist die absolute Ausnahme. Im Gegensatz zu kollektiven Besäufnissen in Bayern oder auf dem Wasen oder so. Also ich erlebe Gewalt im Stadion extrem selten und ich bin fast jedes Wochenende in einem und durchaus auch in Auswärtsblöcken oder auch in Heimblöcken und wie gesagt, Gewalt ist da nicht allgegenwärtig. Vielleicht sexualisierte Gewalt, sowas schon eher.
Ja, deswegen sage ich auch, das Bild, was da vom Fußball vermittelt wird, ist nicht das Bild vom Fußball, das ich habe und ich gehe auch relativ häufig ins Stadion und diese Gewalt, die mir da suggeriert wird, die allgegenwärtig sein soll, die ist es nicht, die existiert nicht und das finde ich auch wichtig, dass die Fans wirklich Seite an Seite dagegen protestieren, nicht um eine Machtdemonstration da zu zelebrieren, sondern nee, wirklich um zusammenzustehen, um, wie es im Statement steht, um das zu schützen, was die Fußballkultur in Deutschland so einzigartig macht.
Ja, gehe ich komplett mit. Und ich als Fußballfan bin es echt leid, unter Generalverdacht zu stehen. Ja, also nur weil ich, keine Ahnung, im Auswärtsblock stehe, ein CP Company T-Shirt trage und einen CC-Aufkleber auf meiner Handyhülle habe, bin ich kein Staatsfeind oder so und möchte auch nicht so behandelt werden. Und das geht einfach nicht mehr. Das akzeptiere ich so nicht mehr. Es ist wirklich, glaube ich, an der Zeit, jetzt echt mal zu sagen, Leute, es reicht jetzt auch mal. Und ich würde mich freuen übrigens, wenn natürlich auch Vereine da ihren eigenen Fans mehr Lobby geben. Ja, also das ist, glaube ich, das größte Problem für aktive Fanszenen, für Fußballfans im Allgemeinen. Wir haben halt einfach keine Lobby. Mit uns kannst du das machen. Stell dir mal vor, du würdest ähnliche Maßnahmen am Rande des Faschings, also des Karnevals oder irgendwelcher Oktoberfeste oder so anstreben, ja? Stell dir das mal vor, was da los wäre. Die haben halt eine Lobby. Wir nicht. Wir gehen ja dahin. Mit uns kann man es machen. Und für alle Menschen, die sich, sag ich mal, nur so mit einem Auge für das Thema interessieren, die sehen dann halt die krassen Ausnahmen, die absolut krassen Ausnahmen und sagen, ja, guck mal, da schlagen sie sich doch aufs Maul. Ja, aber das passiert halt äußerst selten. Und ganz oft sind auch eben dann Verletzte, die zu beklagen sind, weil es Übergriffe gibt, Polizeigewalt zu rechnen. Und auch das fehlt mir natürlich komplett in dieser Aufarbeitung. Aber ich glaube, es ist klar geworden, warum es wichtig ist, am Sonntag nach Leipzig zu fahren, zu demonstrieren und auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich das Thema auf dem Schirm zu halten. Wir gucken, dass wir halbwegs regelmäßig diese Thematik weiterhin hier beleuchten werden. Und Sebastian, ich habe mir überlegt, wenn wir noch kurz über das Thema UEFA-Strafen sprechen können, dann würde ich das auch noch ganz kurz mit reinnehmen wollen. Denn wir haben ja vor einigen Wochen schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass der VfB Stuttgart sich aktuell einer doppelten Bewährungsstrafe verhängt von der UEFA ausgesetzt sieht. Die eine resultierte aus dem Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo. Da wurde Pyro eingesetzt und seit 2024 läuft da eine zweijährige Bewährungsstrafe, die die Heimkurve in Cannstatt betrifft. Und die zweite Pyro-Aktion, die zu einer Bewährungsstrafe führte, war eben die in Basel. Da ist es so, dass alle Auswärtsblöcke sozusagen, die der VfB international bereist, betroffen wären, sollte es nochmal zu einem Vorfall kommen. Und gegen diese Doppelbewährung ging der VfB jetzt erfolglos, muss man sagen, vor. Die Berufung wurde von der UEFA einfach zurückgewiesen. Also da wurde noch nicht mal groß begründet, beziehungsweise ist eine Begründung uns noch nicht bekannt. Theoretisch könnte der VfB Stuttgart jetzt noch das CAS einschalten. Ob es dazu kommt, ist noch nicht klar. Immerhin teilte der VfB gegenüber dpa Folgendes mit, Sebastian.
Der VfB hat noch nicht entschieden, ob und wie er auf die Entscheidung der UEFA reagiert. Zunächst warte man die schriftliche Urteilsbegründung des Verbands ab. Sie liege noch nicht vor.
Ja, also auch Kollektivstrafen, ein weiteres Thema, das man in seiner Gesamtheit mal besprechen sollte. Vielleicht werden wir das auch noch tun. Und ja, auch in diesem Zusammenhang sei noch mal darauf hingewiesen, was die UEFA also da jetzt wieder abzieht, ist komplett beschämend. Ja, in Istanbul wurde Dennis Undaf rassistisch beleidigt. Sorry, das muss ich noch mit unterbringen. Es gab auch ein Banner From the River to the Sea. Ja, das scheint die UEFA auch nicht zu jucken. Ja, da sind 15 Pyrofackeln natürlich wichtiger und da gilt Null Toleranz bei allem anderen. haben wir ja Respekt auf die Ärmel der Spieler geschrieben und das muss dann auch am Ende reichen.
Das reicht, ja.
Gut, dass es solche Aktionen gibt, wie zum Beispiel beim VfB Stuttgart für das Auswärtsspiel in Deventer. Das werdet ihr auch mitbekommen haben, aber wir wollen auch ein paar gute Nachrichten hiermit noch einfließen lassen, bevor wir euch dann entlassen. 15.000 Euro brachte die Ticketaktion des VfB für das Europa League Auswärtsspiel in Deventer. Heißt also 1.500 VfBler haben sich ein Los gekauft. Alle sind natürlich nicht glücklich geworden, dafür aber die Stiftung Brustring der Herzen, die sich über diese 15.000 Euro freuen darf. Gut, Sebastian, dann sind wir durch. Du musst jetzt schnell wieder weg.
Genau, Mittagspause vorbei. Ich springe jetzt gleich weiter. Und
sehr gut. Eins habe ich noch für dich. Wir haben noch eine weitere Medaille zu feiern. Und zwar in dem Fall eine für einen Fußballer. Du weißt ja, wir sammeln hier bei STR Medaillen und beim VfB allemal. Es war die Fairplay-Medaille, die Nick Woltemade bekam. Und zwar dafür, dass er nach dem Schlusspfiff im Pokalfinale nicht sofort in die Kurve gerannt ist oder einem Mitspieler um den Hals gefallen ist, sondern er hat sich um die Bielefelder gekümmert. Der DFB fasste das Ganze unter den Begriffen Größe und Mitgefühl zusammen. Und dafür gab es jetzt eben für Nick Woltemade die Fairplay-Medaille des DFB. Ich würde sagen, die muss trotzdem in die VfB-Vitrine. Also die muss der Nick da lassen.
Natürlich, ich meine, ohne VfB wäre er nicht in Berlin gewesen. Und ich finde, Größe und Mitgefühl finde ich fast schön zusammen, denn Nick Woltemade ist ja auch ziemlich groß.
Sehr gut. Und dementsprechend wird unser Medaillenschrank voller und voller. So, ich merke schon, du musst los. Sebastian, ja. Sorry, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.